First Grad, das Audiomagazin von Kreatur. Unsere Arbeit nimmt einen großen Teil unseres Alltags ein. Wir empfinden sie als sinnvoll, befriedigend, anstrengend oder auch als monoton und belastend. Arbeit strukturiert unser Leben, aber sie kann uns auch krank machen. Was können wir dann tun? Wie bleiben wir lange gesund und leistungsfähig? Und wie gelingt es uns, Körper und Geist im Arbeitsleben gesund zu halten? First Grad beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit dem großen Thema Arbeit und Gesundheit. Und damit herzlich willkommen zu unserem Audiomagazin. Die Arbeit auf dem Dach ist körperlich fordernd. Kaltes, nasses Wetter oder knallheiße Sommertage fordern den Dachdecker manchmal bis über die Belastungsgrenze hinaus. Rückenprobleme, kaputte Bandscheiben und Kniegelenke sind keine Seltenheit, wenn man schon mehrere Jahrzehnte in diesem Beruf tätig ist. Einer, der dem Rückenschmerz seiner Leute den Kampf angesagt hat, ist Chris Jordan. Der Dachdecker führt seit vielen Jahren seinen eigenen Betrieb und ist mit seinem Team nicht nur auf dem Dach, sondern auch auf den Sportplätzen und in den Schwimmbädern unterwegs. Herr Jordan, erzählen Sie mal, wie kam es dazu?
Dazu gekommen, sage ich mal so, mehr oder weniger war, wir sind halt eine junge Truppe, wir machen viele Sachen zusammen. Und dann kam es durch einen Kunden damals so, oder besser gesagt, in Fulda gibt es ja immer diesen Challenge-Lauf einmal im Jahr. Das läufst du 5 Kilometer für eine gute Sache durch Fulda. Das ist immer eine recht attraktive Sache. Da sind ungefähr 50.000 Leute, sage ich mal, oder da sind an der Straße stehen viele. Und da haben wir uns halt angemeldet, wir laufen damit. Ja, schadet ja nichts. Ja, dann hat ein Kunde gesagt, sagte, ach, ihr macht da in Fulda beim Challenge-Lauf mit, macht doch mal was Richtiges, macht doch mal so ein 10-Freunde-Triathlon. Sag ich, was heißt das denn? Ja, dann haben wir da gearbeitet bei dem Kunde und dann kamen wir da ins Gespräch drüber und seit der Kunde, dem sein Bruder, hat diese ganze Geschichte mit moderiert und bei der Organisation dabei. Und wie es nun mal so ist, ja, der Dachdecker an der Baustelle, ach, das machen wir locker, machen wir mit, gar kein Problem. Ja. Dann habe ich gesagt damals, wir melden uns da mit an, dann heißt es 10-Freunde-Triathlon. Habe ich die Firma angemeldet unter dem Titel Die Dachhasen. Habe ich komplett Trikots gemacht und mit allem drum und dran. Und ja, da waren wir angemeldet, ohne richtig zu wissen eigentlich, was das bedeutet. Ja, und dann haben wir uns angemeldet. Dann haben wir mussten 10 Leute sein, die einen Triathlon teilen. Sage ich mal, jeder von denen musste 380 Meter schwimmen, 4,2 Kilometer laufen und 18 Kilometer Fahrrad fahren. Also einen kompletten Triathlon durch 10 geteilt. Mhm. Und wir waren halt alle, sage ich mal, mehr oder weniger untrainiert. Und dann haben wir gesagt, komm her, wenn wir da uns anmelden, dann wollen wir natürlich auch nicht da rumlaufen wie die letzten Heuler. Also haben wir angefangen zu trainieren. Wir sind zusammen Fahrrad gefahren, wir sind zusammen ins Schwimmbad, haben einen Schwimmkurs gemacht und zusammen gelaufen. Und dann wurde das halt ja, so beibehalten, sage ich mal. Dann haben wir uns da angemeldet und das war halt auch eine super Gaudi. Und ja, dann haben wir da diese 1:20, 1:30 war das. Und dann nachher natürlich mit allem Mann zusammengesessen. Und ja, war halt, es ging halt schön her. Ja, und dann habe ich gesagt, also ich habe mit einem Edeltrupp, der viel zusammen macht. Dann habe ich gesagt, der eine oder andere sagt, oh, mir tut das weh. Dann habe ich eine Bekannte, die Physiotherapeutin ist, die wir dann auf Zuruf, sage ich immer, sage ich hier, Jesse, du müsstest mal kommen, der eine hat das Wehwehchen, der andere hat das Wehwehchen. Und da habe ich gesagt, komm her, einmal im Monat kommt die zu uns, massiert die ganze Truppe durch und je nach Bedarf nochmal zusätzlich, wenn es sein müsste. Ja, und das hat sich halt so sehr gut etabliert, sage ich mal. Und das hat halt auch den gewissen Vorteil, wenn ein Mitarbeiter mal irgendeine Wehwehchen hat und sagt, hier, man kann auf die zurückgreifen, sag ich, fahr mal heute Abend hin, die renkt dich wieder ein oder die massiert dir mal die Schulter, wenn es weh tut. Ist halt für alle Mann sehr gut, sage ich mal. Und das war halt dann der ausschlaggebende Grund. Dann haben wir, ich sage, wir machen einmal im Jahr ein Oktoberfest oder ein Sommerfest, je nachdem, jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte, natürlich dieses Jahr nicht oder ein bisschen reduziert. Und da haben wir halt sonst immer irgendwelche Team-Events, sage ich mal, wo wir immer, letztes Jahr sind wir zum Beispiel mit allem Mann, haben wir eine E-Bike-Tour durch die Rhön gemacht. Von 80 Kilometer, das ist natürlich dann für die Team, Teamführung oder Teambuilding eine super Sache, wenn alle Mann auch sonntags da mal mit Fahrrad fahren und man ist dann zusammen, das passt dann schon, dann macht es Arbeiten halt auch Spaß.
Und merken Sie, dass Ihren Mitarbeitern diese gemeinsamen sportlichen Aktivitäten helfen, gesund zu bleiben?
Ja, das auf jeden Fall, weil ich sag mal, erstens mal ist halt so, die kommen dann, wenn irgendwas mal zwickt und sagt, hier, da feiert nicht einer, wenn einer mal Rückenschmerzen hat, feiert er krank oder so, dann ruft er mich an, sagt, hier, könntest du mal bei der Jessie anrufen, ich müsste heute Abend mal hin, dann fährt er dahin, da wird ein Termin gemacht und dann läuft das halt. Und ich sage, eine Krankenrate von unter 5%, die muss man erst mal haben. Nee, das bezahle ich komplett. Ja, weil das ist, ich sage, das übernehme ich dann, weil ich sage mal, ich verdiene ja auch nur Geld, wenn meine Mitarbeiter da sind.
Und rechnet sich das für Sie?
Das auf jeden Fall, weil ich sage mal, es ist halt so, dass ein Dachdecker natürlich schon einen Beruf hat, der nicht so leicht ist. Und ich sage, du isst manchmal schon, sage ich mal, geht mal am Zahnfleisch. Da tut man, wenn man so einen ganzen Tag eingedeckt hat bei einem Dach mit 22 Grad Dachneigung, da ist man schon mal froh, wenn man abends mal auf so eine Liege kann und es massiert in einem durch. Das ist schon sehr angenehm. Wie gesagt, eine Krankenrate, die so niedrig ist. Ich habe jetzt so noch keinen gehabt, der wegen Rückenschmerzen oder so irgendwas zu Hause geblieben ist. Das konnte dann immer auf einem kurzen Weg, sage ich mal, dann doch wieder irgendwie behoben werden und sagt, hier, fahr heute Abend dahin. Und ja, und dann ging das immer wieder. Also ich sage, von daher ist das halt erstens mal so auch eine Anerkennung für die Mitarbeiter. Sag hier, wenn es dir nicht gut geht, und dann organisiere ich was, dass wir was dagegen tun können. Zum Beispiel. Und das hat sich wirklich gerechnet, weil ich sage mal, ein Chef ist nur so gut, sage ich mal, wie seine Truppe ist. Weil wenn die Truppe nichts taucht, dann verdient er der Chef mehr Geld.
Wie schaut Ihr Training abseits der Vorbereitung auf einen Wettkampf aus? Trainieren Sie dann in kleinen Gruppen?
Im normalen Leben, sage ich mal, machen wir, der eine mag nicht schwimmen, der andere mag das nicht, der eine, man macht es dann halt, ich sage mal, dass man alle Mann zusammen hat, die irgendwie zusammen trainieren, das machen wir im Moment halt eigentlich nur dann, wenn wirklich ein Ziel vor Augen ist, sage ich hier, dann machen wir den Triathlon wieder mit und dann trainieren wir und dann machen wir das. Sonst eigentlich eher weniger. Weil sonst, dann trifft man sich immer und fährt Fahrrad oder so irgendwas, aber das, was wir jetzt sagen, hier, wir haben einen Freitag, wo wir dann trainieren oder so, das machen wir nicht.
Haben Sie und Ihr Team denn schon ein Ziel ins Auge gefasst für die Zeit, wenn wieder große Wettkämpfe möglich sind?
Ja, ich sag mal, es ist halt im Moment so, diese ganzen Termine, das sind immer 5 im Jahr. Da haben wir uns die letzten Jahre immer für 2-mal angemeldet. Und dieses Jahr findet halt auch wieder nicht statt. Oder bis jetzt der eine Termin in Darmstadt, der steht, glaube ich, noch im September. Das ist aber, müssen wir sehen. Weil aktuell durch Corona weiß halt auch keiner, wie es ist.
Wer koordiniert denn Ihre Sportabteilung? Gibt es da einen Beauftragten oder machen Sie das alles?
Das mache ich nebenbei. Wir haben dann noch der Filialleiter von der Dachdecker Einkauf, ein sehr guter Freund von mir, der ist da noch ein bisschen mit dabei. Der macht bei den ganzen Aktivitäten auch mit, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen, man trifft sich, macht das. Und ich sage mal, wo wir letztes Jahr den Schwimmkurs gemacht haben, da haben wir uns halt angemeldet, sagen hier, da haben wir, glaube ich, jeden Mittwochabend von 18 bis 19 Uhr haben wir einen Graulkurs gemacht in Fulda im Schwimmbad. Das war halt, ja, und dann sind wir nachher noch was essen, trinken gegangen. Da sitzt du halt schön zusammen und da hast du halt erste Stunde Training gemacht, Schwimmen und bist dann nachher nochmal zusammen weggegangen. Das ist halt aktuell auch nicht möglich.
So kann es also laufen im Dachdeckerhandwerk. Jeder betreibt unter dem Jahr seinen favorisierten Sport. Und wenn ein Event ansteht, halten alle zusammen. Und damit die Gesundheit möglichst lange erhalten bleibt, geht man eine Kooperation mit einer Physiotherapeutin ein. Klingt ja eigentlich ganz einfach. Danke, Herr Jordan, für diesen Einblick in Ihr Unternehmen. Vielleicht ist die Kombination aus Sport und Physiotherapie ja auch ein Konzept für andere Betriebe. Auskunft darüber kann uns Dr. Helge Riepenhof geben. Er ist Chefarzt des Zentrums für Rehabilitationsmedizin im Berufsgenossenschaftlichen Klinikum Hamburg. Ihn haben wir gefragt, welche Erfahrungen er mit den typischen Verletzungen von Dachdeckern hat.
Also erstmal muss man sagen, ist das ja sozusagen mein Kerngeschäft, dass Menschen bei der Arbeit, und das sind ja auch Profisportler, die arbeiten auch, aber genauso ist eben auch der Dachhandwerker, dass die mit ihren Verletzungen oder Überlastungsschäden, was auch immer es ist, die sie bei der Arbeit erleiden, zu mir kommen in die Sprechstunde oder eben zu uns ins Krankenhaus, wenn sie einen Unfall hatten. So, und da ist das Dachhandwerk, sagen wir mal, gut repräsentiert. Also wir sehen schon, dass das eine sehr körperlich belastende Tätigkeit ist. Und es gibt so verschiedene Erkrankungen, die ganz typisch sind. Das sind, ich sage mal, diese Bereiche, das sagt man mal allgemein, ja, das verschleißt dann irgendwann. Ganz so ist es aber nicht, sondern es sind einfach, da geht es nicht um Verschleiß, sondern um eine hohe Belastung. Und die hohe Belastung ist bei Menschen, die auf dem Dach arbeiten oder eben auch dieser Art von Belastung ausgesetzt, ja vor allem der Rücken, und wir sehen viel Knieprobleme und die Schulter. Das sind so die drei großen Verletzungsregionen. Wenn sie dann ein bisschen älter sind, kommt noch so die Hüfte dazu. Manchmal sind dann auch Handprobleme noch da, dass einfach diese unheimlich kräftigen Hände leiden und vielleicht so einen Gelenkverschleiß entwickeln, also eine Arthrose entwickeln. Aber das sind sozusagen die führenden Körperregionen, die uns hier beschäftigen. Und da sind es dann ganz unterschiedliche Bilder. Einmal natürlich Verletzungen. Und so schlimm es sich anhört, das sind dann oft die Folgen von einem Leitersturz oder auch von einem Sturz vom Dach oder in eine andere Ebene. Das sind dann auch sehr schwere Verletzungen manchmal. Deswegen ist für uns auch so wichtig, dass wir die Menschen so weit rehabilitieren, dass sie wieder aufs Dach gehen können oder dass sie ihren Job, oder auch wenn es nur eingeschränkt geht, aber dass sie auf jeden Fall wieder in dem Bereich tätig werden können. Oder eben, wie gesagt, diese angesprochenen Überlastungsstellen.
Und welche Folgen hat es gerade für die kleinen Dachdeckerbetriebe, wenn es zu solchen Arbeitsausfällen kommt? Haben Sie da Einblick?
Ja, sehr wohl, weil die Patienten bei uns natürlich auch erzählen, was passiert, was mit dem Betrieb passiert. Also wenn jemand zu uns in die Klinik kommt, dann ist ja auch eine Persönlichkeit, die da zu einem kommt. Und gerade in den kleinen Betrieben ist es häufig so, dass die Mitarbeiter sich große Sorgen machen, dass solche Betriebe weiterleben und weiter bestehen. Und die erzählen uns dann schon sehr genau, was ein längerer Ausfall bedeuten würde. Und sind auch, muss man sagen, gerade im Dachhandwerk sehr, sehr häufig oder überdurchschnittlich häufig sehr bestrebt, maximal schnell wieder zurück in den Beruf zurückzukehren. Manchmal auch, wenn es bedeutet, dass sie dann ja vielleicht Einschränkungen mitnehmen müssten, ne? Nicht mehr in der Lage sind, Sachen so zu machen. Also Menschen aus dem Dachhandwerk, ist meine Erfahrung so, sind manchmal tatsächlich bereit, eine eigentliche körperliche Einschränkung zu akzeptieren, nur damit sie den kleineren Betrieb dann zum Beispiel retten.
Herr Riepenhof, haben Sie denn einen guten Tipp für die Dachdecker? Was können Sie tun, um lange körperlich fit in Ihrem Job zu bleiben?
Für uns ist dann immer ganz entscheidend, aber das ist so ein allgemeines Thema. Also ich sage immer, man braucht drei Dinge, um in seinem Job erfolgreich und das vor allem lange sein zu können. Also auch ein älterer Arbeitnehmer. Das erste ist natürlich das fachliche Know-how. Das haben sie nun mal alle, weil die alle, also als Arzt brauche ich ja nicht mit dem Dachhandwerk erzählen, wie man Dachhandwerk macht. Das weiß der viel besser als ich, logischerweise. Das zweite und das dritte sind aber Sachen, die können wir beeinflussen. Einmal braucht man ein Skillset, wie man sich möglichst körperlich schonend belastet, wenn man solche schweren Aufgaben erledigen muss. So, und da helfen wir. Da helfen wir einmal dem Patienten in der Reha, aber man kann eben auch den Menschen helfen, bevor sie verletzt sind. Idealerweise verhindert man sogar Verletzungen und Überlastungsschäden. Und das Dritte ist, man braucht einen Körper, der kräftig genug ist, das dann wirklich auch ja, zustande zu bringen. Auch da sind Dachhandwerker häufig extrem trainiert, also super kräftige Menschen, die ganz, ganz viel problemlos leisten. Der Ausgleich, den man im Körper braucht, der fehlt dann nur manchmal. Also als Beispiel, weil ganz viel vor dem Körper stattfindet, ist der vordere Anteil des Körpers richtig gut trainiert. Also richtig kräftig, kann alles. Der hintere Teil des Körpers ist im Verhältnis allerdings sehr schwach. Und da muss man dann ausgleichen. So, und diese Schwächen suchen wir. Und wenn man die dann findet, dann kann man durch ganz einfache Übungen da, manchmal durch eine Veränderung der Arbeit oder durch ein ergänzendes Training, da so einen Ausgleich schaffen. Und der Ausgleich, der schützt nachhaltig und führt dann eben auch dazu, dass kleinere Betriebe weniger Ausfallzeiten haben, weil solche Probleme gar nicht erst auftreten.
Und wie kann man sich selbst vor langwieriger Krankheit schützen?
Da ist jetzt halt so ein bisschen das Problem, da ist so das Loch, ne? Denn eigentlich ist es ja so, dass diese gesetzliche Unfallversicherung, also das ist ja die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, die da zuständig ist, die treten ja eigentlich nur dann in Kraft oder werden aktiv, wenn eine Verletzung da ist. Die Prävention ist eigentlich Aufgabe der Betriebe. Und das ist natürlich extrem schwer, wenn ein kleinerer Betrieb da ganz gezielt, sagen wir mal, hochklassige und auch manchmal sehr aufwendige Präventionsprogramme durchführen möchte. Deswegen bin ich da eher der Meinung, man sollte versuchen, was man irgendwie an Bordmitteln hat, so zu nutzen, dass man ganz simpel anfängt und mit den Sachen versucht, Prävention zu betreiben, die am häufigsten auftreten. Ich glaube, je größer ein Betrieb wird, je mehr Möglichkeiten da auch sind, vielleicht externe Ressourcen zu nutzen, desto besser ist es. Aber nichtsdestotrotz, auch der ganz kleine Betrieb, der Ein-Mann-Betrieb, da kann dieser eine Mensch durch ganz simple Dinge schon sehr, sehr viel erreichen und die größten Gefahren, sagen wir mal, abhalten.
Und wie kann man nun die Dachdecker für die Notwendigkeit der Vorbeugung sensibilisieren?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man Menschen davon überzeugen, dass das, was man da trainiert oder was man extra machen soll, einen Effekt hat. Und das funktioniert meiner Erfahrung so, dass man eine Schwäche aufzeigt, also eine körperliche Schwäche, die für jeden nachvollziehbar ist, dass das irgendwie nicht gut ist, dass das nicht so richtig funktioniert. So, und das ist schon auch der Teil 1 dieser Erfolgsgeschichte. Man guckt einfach genau hin, macht wie so eine Mini-Leistungsdiagnostik, indem man ganz paar Funktionen testet und schaut sich an, wie Menschen diese Aufgabe funktionell beherrschen. So, und dabei kommt dann raus, dass irgendein Muskel zum Beispiel nicht stark genug ist. Nicht stark genug ist, um dieser großen Last des Dachhandwerks und dieser intensiven Arbeit standzuhalten. Und dann trainiert man diesen Muskel einfach gezielt und zeigt ein paar Übungen, wie man das macht. Und so einfach es klingt, ist es dann auch. Man muss dann vielleicht 10 Minuten am Tag investieren. Also ich will ja auch realistisch sein. Die Menschen arbeiten hart und haben dann auch nicht die Lust, danach noch stundenlang trainieren zu gehen, sondern ganz einfach 10 Minuten am Tag, egal wo man es integrieren kann, Hauptsache man integriert es. Und so dieses Defizit auszugleichen, um insgesamt gesünder und funktionell leistungsfähiger zu sein, dass es gar nicht erst zu den Problemen kommt.
Und woran erkennt man die eigenen Schwächen und Risikofaktoren?
Jeder, der schon mal auf einem Dach war, der weiß, dass alleine da oben zu sitzen schon unangenehm sein kann. So, und jetzt muss man da oben sicher arbeiten können. Und auch da sage ich immer wieder, als Arzt würde ich ja niemals behaupten, ich könnte da irgendwie was dazu beitragen, sondern da sind die Experten, die wissen, wie man sich auf dem Dach bewegt und die können das da ganz oben, über unseren Köpfen sozusagen. Die Schwächen, die kann ich aber entdecken. Und genauso, wie mir ein Dachdecker erzählt, wie man Dach zu decken hat oder wie man auf einem Dach läuft oder wie er mir das erklärt, wenn ich da oben bin, dass ich mich sicher aufhalte, dass ich nicht runterfalle, kann ich ihm anhand seines Körpers zeigen, wo da Schwächen sind. Aufgrund dieser Schwäche funktionieren die Menschen ja trotzdem. Ich möchte auch nicht eine Erkrankung wegkriegen, sondern was ich möchte, ist bei den meisten Menschen einfach nur einen Risikofaktor wegzunehmen. Und wenn mir jetzt jemand auf dem Dach sagt, nee, du musst den Fuß anders auf die Dachlatte stellen, sonst kannst du hier nicht rübergehen, sonst bricht sie durch, dann nehme ich das an, weil jemand viel Erfahrung hat, wie es funktioniert. Und das Schöne ist, genauso nehmen in meiner Erfahrung zumindest die Handwerker diese Empfehlung an, weil aus meiner Erfahrung heraus diese Kombination von Muskelstärke und Muskelschwäche, die sind ja alle bärenstark. Nur im Verhältnis stimmt es da nicht so ganz. Und deswegen nehmen die das an. Und deswegen kann man auch, wenn es dann effektiv ist, und Yoga ist manchmal eine Sache, die hilft, kann man auch einen Dachhandwerker dazu kriegen, Yoga zu machen und den mit Begeisterung dabei zu haben.
Welche Körperregionen sind denn besonders belastet?
Nummer 1 ist sicher die Schulter. Da ist es so, dass die Schulter ist eine ganz komplexe Struktur eigentlich. Man muss sich vorstellen, die Schulter ist nämlich so, dass man eine Gelenkpfanne hat, die ist ganz klein. Also wie beim Golfspielen das Tee sozusagen und einen Gelenkkopf, also den Oberarmkopf, der ist ganz groß wie der Ball. So, und der Vorteil ist, dadurch kann ich meinen Arm überall hin bewegen, also viel mehr als viele andere Gelenke. Das Problem ist nur, die Muskeln drumherum müssen diese Schulter gut steuern. So, und wenn da jetzt einer dieser Steuerungsmuskeln, das nennt man Rotatorenmanschette, nicht mehr richtig funktioniert oder eingeengt wird und verdrängt wird, dann funktioniert es nicht und dann gibt es Schulterschmerzen. Manchmal sind diese Schulterschmerzen gar nicht so sehr bei der Arbeit da, sondern in frühen Stadien ist es eher so, dass man nachts mal aufwacht, weil man sagt, Mensch, ich kann nicht mehr auf der Seite liegen und irgendwie packt man das nicht so richtig. So, und das ist eine Belastungsform, die wir häufig sehen und das wäre die erste, die man, denke ich, durch ein ganz simples Training gut angehen kann. Gehen wir weiter runter, kommen wir zur Wirbelsäule. Die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule, beide sehr belastet durch die ganzen Anheben oder durchs Heben und auch durch diese in der Zwangshaltung stehen und nach vorne gucken. Und die Wirbelsäule kann man auch da gut kräftigen. Das Kernproblem da ist, dass die ganze Arbeit, wie ich schon sagte, vor dem Körper stattfindet. Man hat halt große Brustmuskeln, die viel anheben müssen. Man hat manchmal wenig Bauchmuskulatur und dann im unteren Rücken wieder eine kräftige Rückenmuskulatur, um diesen Anhebprozess zu haben oder sich auf so einem Dach zu halten. So, und dann Ausgleich schaffen. Man müsste also einen kurzen Bauch- und Rückenmuskeltest machen und dann zu gucken, wo muss ich ausgleichen. Häufig ist es so, ich muss die Bauchmuskeln ein bisschen verkräftigen und die Rückenmuskulaturen im oberen Muskelsäulenbereich. So, Nummer 3 und 4 sind dann die Kniegelenke. Als Nummer 3 die Kniegelenke deshalb, weil einige Menschen halt auch eben kniende Tätigkeiten haben. Je mehr kniende Tätigkeiten dabei sind, desto mehr verliert man so eine ganz gewisse Funktion, eigentlich ist der Po-Muskel, das Knie in der Achse zu halten. Also immer, wenn man runtergeht, geht man so ein bisschen in so ein X-Bein. Und das führt dazu, dass Menschen häufig so einen inneren Kniegelenkschmerz haben und auch eine Arthrose entwickeln. Und dagegen kann man auch ganz einfach antrainieren. Ganz wenige Übungen, sage ich ja, darauf kommt es immer an und ganz spezifisch, um das gut hinzukriegen. Und wenn man dann zum Beispiel unter anderen Bedingungen eine Last hochnimmt, also wenn man in die Knie geht, vielleicht auf was anderes achtet, das Gewicht näher am Körper, den Po etwas ausstreckt, das Knie nach hinten nimmt und das würde man einfach mal zeigen, dann würde man da präventiv arbeiten können. Und das Letzte sind eben die Sprunggelenke. Sie sagten schon, man steht schräg auf dem Dach, das untere Sprunggelenk wird dadurch massiv gestresst. Leider sehr häufig sind die unteren Sprunggelenke auch schon durch Verletzungen beeinträchtigt, weil ja, man ja doch mal vielleicht 2-3 Stufen von der Leiter springt und nicht geht und so weiter. Und so kommt da kontinuierlich ein höherer Stress auf die Gelenke. Und da kann man durch eine gezielte Kräftigung in verschiedenen Positionen ebenso dazu führen, dass dieses Gelenk einen gewissen Schutz erfährt. Und das wären die Regionen, wo man sagen würde, da kann man ganz gezielt mit ganz einfachen Mitteln viel erreichen.
Gibt es Fördermöglichkeiten für die Prävention im Betrieb?
Genau, also es gibt in Deutschland ja das Präventionsschutzgesetz. Es ist tatsächlich ein Gesetz, also eine Verpflichtung, dass man präventiv arbeitet. Und die Krankenkassen, also die ganz normalen Krankenkassen, die jeder Mensch hat, die sind verpflichtet, gewisse Gelder auszugeben, um Präventionsmaßnahmen durchzuziehen. So, und da gibt es ganz viele individuelle Angebote. Also als Beispiel, die Technikerkrankenkasse bietet verschiedene Aktivitätsprogramme an. Das sind Sachen in der App und so weiter. Aber die bieten auch Fördermittel an. Und ich denke, es lohnt sich durchaus, da mal nachzufragen, was denn in diesen Fördertöpfen drin ist und wie die Voraussetzungen sind. Die sind von Krankenkasse zu Krankenkasse ganz unterschiedlich. Aber ich sag mal, die Möglichkeiten sind gut, da spezifische Fördergelder zu erzielen oder zu bekommen.
Welche Krankenkasse frage ich als Unternehmer denn an?
Also ich glaube, wenn man ein ganz kleiner Betrieb ist, dann nützt es nichts, wenn man da jetzt einen Versicherer anspricht. Dann würde ich eher über Therapeuten gehen, also zum Beispiel ein Physiotherapeut vor Ort, der kann eben solche Fördermittel nutzen. Der hat ja sowieso Kontakt zu den Krankenkassen, weil er da all seine Patienten abrechnet. Die zahlen das ja nicht selber. Wenn ich ein größerer Betrieb bin, also jetzt habe ich mal 100 Mitarbeiter oder sowas, als Beispiel, ne? Das ist ganz locker für die Förderung interessant. Da muss man also mal da fragen, da gibt es immer Präventionsbeauftragte, die kommen dann immer und wenn man dann sagt, Mensch, wir haben jetzt vor... Das können ganz banale Sachen sein. Wir möchten, dass wir haben ein paar Menschen hier, die sind übergewichtig. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter abnehmen. Dann fördern die das. Dann fördern die das vielleicht mit 10.000 Euro. Aber mit 10.000 Euro kann man echt viel machen, wenn man jemanden hat, der sich dahinter klemmt und sagt, okay, jetzt erzähle ich das mal um.
Danke, Herr Riepenhof, dass Sie uns mit Informationen versorgt haben, wie man auch in körperlich fordernden Berufen lange fit bleiben kann. Wir haben nun ziemlich viel über körperliche Gesundheit gesprochen. Doch ein ganz wichtiger Faktor kam bisher zu kurz: die Psyche. Denn nur wenn auch der Geist gesund ist, können wir langfristig leistungsfähig sein. Jemand, der sich damit ganz besonders gut auskennt, ist der Psychologe und Radiomoderator René Träder. Er hat unter anderem ein Buch zur Resilienz geschrieben. Resilienz, Herr Träder, was ist das?
Resilienz ist die psychische Widerstandskraft. Ich bezeichne das ganz gerne als das Immunsystem unserer Psyche. Wir kennen ja das körperliche Immunsystem, das eben angegriffen wird von Viren, von Bakterien. Da sind wir irgendwie ja auch alle Experten und Expertinnen in den letzten 1,5 Jahren geworden. Und das psychische Immunsystem wird eben angegriffen von Alltagsstress, von Krisen und Problemen, also von Dingen, die irgendwie länger uns stressen, und von Schicksalsschlägen. Und Schicksalsschläge sind eben Dinge, für die es meistens keine Lösung gibt, sondern wo man lernen muss, mit diesem Schicksalsschlag zu leben. Und hier geht also die Psychologie davon aus, dass wir nicht nur Risikofaktoren haben, die uns stressen, die uns belasten, sondern dass es auch Schutzfaktoren gibt. Und Resilienz ist eben eine Widerstandskraft, die uns hilft, mit diesen Dingen umzugehen. Und wir können diese Resilienz erlernen. Wir können also resilienter im Laufe unseres Lebens werden und dadurch also gestärkt durch das Leben gehen.
Ist jedem Menschen eine gewisse Resilienz mitgegeben oder gibt es auch da stärkere und schwächere Typen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil viele Menschen verwechseln Resilienz immer mit, habe ich Resilienz oder habe ich keine Resilienz? Aber man würde ja auch nicht sagen, ich habe eine Körpergröße oder ich habe keine Körpergröße, sondern da gibt es ja eine Dimension. Und so ist es auch, dass man hier quasi den Zollstock anlegen könnte und mal gucken könnte, wie viel Resilienz habe ich denn? Und es lohnt sich manchmal auch, das in bestimmte Lebensbereiche zu unterteilen. Vielleicht ist meine Resilienz im privaten Kontext nochmal eine ganz andere als im beruflichen Kontext, was zum Beispiel daran liegt, welche Erfahrungen ich gemacht habe bisher. im Privaten oder eben auch im Beruflichen oder eben auch in was für einer Situation ich bin. Ist mein Netzwerk stark? Gibt es also da Menschen, die an mich glauben? Gibt es Menschen, die mir helfen, auch Stress abzupuffern? Weiß ich einfach von mir selbst, dass ich bestimmte Dinge sehr gut kann? Habe ich also ein gewisses Selbstvertrauen in bestimmten Bereichen? Und so kann man das also schon unterscheiden. Und es lohnt sich sehr, die eigene Resilienz, also die Art auch, wie man mit Krisen umgeht, für sich selbst besser zu verstehen und eine Art Krisenkompetenz zu entwickeln, dass ich also weiß, aha, Mensch, diese Krisen habe ich im Leben ja schon bewältigt oder mit diesen Schwierigkeiten bin ich schon ganz gut umgegangen und das war meine Lösung oder der oder das hat mir dabei geholfen, damit ich einfach, wenn die nächste Krise kommt, nicht direkt in Panik verfalle, sondern schon ein gewisses Vertrauen habe und weiß, ich habe das schon mal hinbekommen und ich glaube, ich werde es jetzt auch wieder hinbekommen. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Grade an Resilienz, die es in uns gibt. Und man geht davon aus, dass es drei Quellen von Resilienz gibt. Das eine sind die Gene. Da können wir nicht so wahnsinnig viel dafür, wie viel Resilienz wir quasi mitbekommen. Die Gene beeinflussen zum Beispiel, wie schnell wir Angst empfinden. Und Menschen, die also sehr schnell Angst empfinden, können ein bisschen weniger resilient häufig sein, weil sie eben sich eher zurückziehen, eher fliehen vor einer Situation und dadurch nicht so schnell ins Handeln kommen und auch keine guten Erfahrungen an der Stelle sammeln und feststellen, Mensch, ich habe es ja hinbekommen. Das ist aber etwas, da können wir nicht so wahnsinnig viel dran machen mit unseren Genen. Das zweite sind unsere frühkindlichen Erfahrungen. Also, wie sind wir aufgewachsen? Haben wir dort quasi Selbstvertrauen vermittelt bekommen? Haben wir dort starke Bezugspersonen bekommen, die uns für das Leben vorbereiten? Haben wir da Role Models, sagt man, also haben wir da Vorbilder quasi gehabt, wo wir sehen, wie sind denn unsere Eltern damit umgegangen? Haben die am Abendbrotstisch immer nur gemeckert über den Chef, die Chefin, über Kunden, über Mitarbeiter und haben immer nur gesagt, die sind alle doof und am besten bin ich bald in einem Unternehmen, wo alle nett sind? Oder hat man als Kind auch mitbekommen, dass die positiv sprechen über ihre Arbeit, dass die aus der Arbeit auch Kraft herausschöpfen oder wenn sie Probleme haben, dass sie konstruktiv darüber sprechen und also Lösungen entwickeln. Und das dritte, die dritte Quelle von Resilienz ist eben die Zeit, in der wir jetzt alle sind, nämlich die Zeit als erwachsener Mensch, dass man sich bewusst mit sich selbst auseinandersetzt und für sich versteht, wer bin ich denn eigentlich? Was sind meine Stärken? Was sind vielleicht auch meine Schwächen? Was sind meine Baustellen? Und eben auch zu gucken, wie kann ich denn bewusst mit dem umgehen, was mich stresst, was mich nervt und sich eben nicht als Opfer direkt zu begreifen, sondern eben als Gestalter, als Gestalterin des eigenen Lebens. Und da beginnt die spannende Arbeit, die wir dann eben als Erwachsene machen können.
Sie haben diese Opferhaltung angesprochen. Wie erkenne ich denn, dass ich in einer Opferhaltung bin und wie komme ich dann da wieder raus?
Ja, im Buch habe ich zum Beispiel geschrieben, die Opferhaltung ist quasi das, was für Superman das Kryptonit ist. Es schwächt uns ungemein. Superman hat ja total viele tolle Fähigkeiten. Der kann ja ganz viel, der kann fliegen, der kann durch Wände gucken. Also das ist ein toller Typ. Aber wenn er mit Kryptonit in Berührung kommt, wird er total schwach. All diese tollen Sachen, die er drauf hat, kann er nicht abrufen an der Stelle. Und so ist es eben mit dieser Opferhaltung. Wenn wir in die Opferhaltung geraten, erleben wir uns eben nicht mehr als handlungsfähig, sondern wir teilen die Welt in Gut und Böse ein und wir sind die Guten, die eben von den Bösen belastet worden sind und die anderen müssten jetzt mal handeln. So ist dieses Weltbild an dieser Stelle, damit unser Leben wieder in Ordnung ist. Und wir sehen dadurch nicht den Raum der Möglichkeiten und wir sehen dann eben auch nicht unsere Kraft. Wir nehmen uns dann sehr schwach wahr in dieser Opferhaltung. Und das ist erstmal durchaus auch ein sozusagen psychologischer Mechanismus, um uns zum Überleben zu helfen. Nämlich, wenn ich direkt die Schuld bei mir sehe, könnte ja sein, dass das eben mein ganzes Selbstvertrauen zerstört und ich eben auch nicht mehr in die Handlungsfähigkeit komme. Und solange ich sozusagen die Schuld bei den anderen suche, entkopple ich so ein bisschen mein eigenes Verhalten. Das kann vielleicht auch für 10 Minuten in Ordnung sein, dass ich denke, Mann, warum sind die anderen so mit mir umgegangen? Das habe ich doch gar nicht verdient. Aber dann ist es eben wieder wichtig, auch sich zu fragen, was ist denn mein Anteil eigentlich? Zum Beispiel auch, wenn es einen Konflikt gegeben hat im Team. Was ist mein Anteil daran, dass es eskaliert ist? Oder wenn etwas kaputt gegangen ist, wenn etwas nicht funktioniert hat, wenn etwas gescheitert ist, was ist mein Anteil daran? Also auch hier ganz objektiv noch einmal drauf zu schauen, um dann eben auch sehen zu können, wo kann ich denn drauf zugreifen, was habe ich denn für Möglichkeiten? Oder eben auch, wenn tatsächlich Menschen oder Systeme da sind, die mir nicht gut tun, die mich vielleicht auch in eine Opferhaltung drücken, das kann ja auch sein, dass ich eben trotzdem schaue, was kann ich verändern? Kann ich was verändern im System? Kann ich was verändern im Gespräch mit der Person? Oder muss ich vielleicht auch ein System verlassen, um für meine psychische Gesundheit am Ende zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen? Und Verantwortung ist eben genau das Gegenteil von der Opferhaltung. Und darum ist auch der erste wichtige Baustein im Buch eben die Verantwortungsübernahme. Und ich glaube, wenn wir mit so einem Mindset, mit so einer Einstellung durchs Leben gehen, dass wir immer sagen, das ist mein Leben und ich darf andere nicht schuldig machen für die Dinge in meinem Leben. Auch selbst wenn mir negative Dinge passiert sind, geht es ja trotzdem immer darum, wie gehe ich jetzt im Hier und Heute damit um und wie gehe ich in der Zukunft damit um und wie kann ich denn dafür sorgen, obwohl ich vielleicht sehr negative Dinge erlebt habe, dass ich aber ein gutes Leben habe, das ungefähr so abläuft, wie ich mir das vorstelle.
Das bedeutet also, wenn ich mich in dieser Opferhaltung befinde, dann sollte ich mal einen Schritt zurücktreten und schauen, welche Möglichkeiten ich eigentlich habe.
Ja, und man wird überrascht sein, wie viele Möglichkeiten sich dann vielleicht auftun, dass man, weil Opferhaltung ist ja auch eine Form von Stress und das bedeutet eben auch einen Tunnelblick, dass wir sehr eindimensional etwas sehen und dann eben auch unsere Stärken nicht mehr sehen, unsere Möglichkeiten nicht mehr sehen, sondern eigentlich nur die ganze Schuld abladen bei einer anderen Person und dadurch eben, ja, geschwächt sind und nichts für uns mehr tun können in dem Moment.
Wenn wir das Ganze jetzt mal auf eine berufliche Situation umlegen. Wir reden hier von Dachdeckerbetrieben, die haben kleine Teams, da sind dieselben 4, 5 Leute immer zusammen auf der Baustelle unterwegs. Wie kann ich da selber mich in eine aktive Position bringen und wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Austausch und die Kommunikation immer funktioniert?
Ja, ich glaube, das Zauberwort ist hier Kommunikation, dass es also eine gute, regelmäßige Kommunikation braucht, nicht nur, wenn Fehler aufgetreten sind, nicht nur, wenn es eben um kritische Dinge geht, die es zu besprechen gilt, sondern dass es allgemein eben eine kommunikative Kultur gibt, in der ein Beziehungsaufbau möglich ist. Weil das ist eben ja auch ein ganz wichtiger Teil von Resilienz, das Netzwerk, in dem wir sind. Und wir brauchen vertrauensvolle, stärkende Netzwerke und das ist häufig eben die Basis, die Kommunikation. Dass wir also uns verlassen können auf das, was andere sagen, dass wir wissen, wir können alles sagen, was wir wollen und dass man miteinander darüber sprechen kann, dass verschiedenste Meinungen auch diskutiert werden und angehört werden dürfen und das möglichst hierarchiefrei, dass also die Person, die schon seit 5 Jahren im Team ist, keine größeren Rechte hat als die Person, die erst seit einem Jahr im Team ist, sondern dass es eben um Expertise geht, aber dass man Expertise eben nicht messen kann unbedingt an Jahren oder an Zugehörigkeit von einem Unternehmen, sondern dass es eben um, dass man sieht, ach Mensch, der ist besonders gut darin oder dem fallen immer gute Ideen dort ein und dass man die Expertisen aus den verschiedensten Menschen stärker nutzt und auch würdigt. Und man kann eben dieses Resilienzkonzept, was ich im Buch ja für das Individuum schreibe, auch übertragen auf ein Team. Man kann auch sich fragen, wie resilient ist ein Team? Also wie widerstandsfähig ist quasi das Team, wenn es gestresst ist, wenn es Probleme gibt oder wenn es eben mit Schicksalsschlägen konfrontiert ist. Und für ein Team bedeutet eben ein stressiger Faktor zum Beispiel mehr Arbeit oder dass Dinge länger dauern als gedacht, dass Dinge komplizierter sind, dass Material fehlt, dass Kunden kommen und unzufrieden sind, dass es viele Baustellen quasi parallel im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Probleme oder Krisen können eben zum Beispiel sein, wenn das Geld nicht kommt, also wenn ein Auftraggeber nicht bezahlt hat. Und vielleicht Geldnot plötzlich da ist, wenn Material dann nicht mehr besorgt werden kann, vielleicht auch, wenn eine hohe Fluktuation da ist und Mitarbeiter fehlen, große Krankheit da ist. Und ein Schicksalsschlag könnte zum Beispiel sein, wenn mehrere Auftraggeber gleichzeitig sagen, wir ziehen unsere Anfrage zurück, wenn keine neuen mehr kommen, wenn man vielleicht sogar Insolvenz anmelden muss oder wenn die Rahmenbedingungen sich so stark ändern, dass ein normales Arbeiten kaum möglich ist, zum Beispiel durch Sicherheitsmaßnahmen, durch Lockdowns und so weiter. Und da ist immer die Frage, wie resilient ist also das Team und auch das Unternehmen, das wäre die dritte Frage, und kann mit diesen Dingen so umgehen, dass es nicht zerbricht, sondern weitermachen kann und möglichst sogar gestärkt aus dieser Krisenzeit hervorgehen kann und etwas gelernt hat, was das Team stärkt und für die nächste Krise auch nochmal vorbereitet und selbstbewusster werden lässt.
Das bedeutet also, es ist unabdingbar, vernünftige Kommunikationsstrukturen in einem Unternehmen zu implementieren. Hilft es denn auch, wenn man sich auf Krisensituationen schon im Vorhinein vorbereitet und die quasi durchspielt?
Ja, absolut. Also das ist im Grunde genommen genau auch das, was ich in den Workshops mache. Häufig werde ich ja in Krisenzeiten gerufen von Unternehmen, wenn da sehr viel Stress da ist, wenn die Belastung groß ist, wenn Konflikte quasi schon eskalieren und man das Gefühl hat, wir kommen da nicht mehr alleine klar, da muss jetzt jemand Externes kommen. Und natürlich ist die Prophylaxe aber auch ein ganz wichtiger Baustein von Resilienz, dass man in guten Zeiten auch schon vorsorgt und dass man eben auch quasi Notfallideen hat für Worst-Case-Szenarien. Das kann man auch übertragen auf uns als Individuum. Wenn wir gerade gestresst sind und wenn es uns nicht gut geht, dann haben wir eben keine Kapazitäten mehr, um jetzt noch zu überlegen, was würde mir denn jetzt eigentlich gut tun, was könnte ich denn jetzt eigentlich tun? Das müssen wir in guten Zeiten machen, dass wir uns darüber bewusst werden, was stärkt uns denn eigentlich? Und dann eben auch die Möglichkeit in der Krise dadurch haben, leichter darauf zugreifen zu können. Und so ist es eben auch für Unternehmen, dass eine gute Kommunikation immer gilt. Man kann es vielleicht auch nochmal ganz plastisch übertragen auf eine Partnerschaft im Privaten. Da würde man ja auch sagen, eine Beziehung braucht quasi eine ständige Pflege, eine romantische Liebesbeziehung quasi. Und erst recht, wenn man 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre zusammen ist oder noch länger, am Anfang ist es leicht, quasi eine enge Verbindung miteinander zu spüren. Aber es braucht eben, und da unterscheidet sich eine gute Beziehung von einer schlechten Beziehung, es braucht eben eine alltägliche Wertschätzung für das Miteinander, eine alltägliche Pflege. Und es reicht eben nicht aus, zum Jahrestag einmal rote Rosen zu verschenken und zu sagen, toll, dass wir zusammen sind, danke für dieses Jahr der Gemeinsamkeit. Nein, es braucht auf der täglichen Ebene das. Und man muss eben auch relativ schnell, wenn Konflikte da sind, wenn Unstimmigkeiten da sind, auch ein Klima schaffen, um darüber sprechen zu können. Und das gilt in gleicher Weise auch für Unternehmen. Von daher ist die Kommunikation immer die Basis und dass man Konflikte nicht verschleppt, sondern eben Konflikte als Warnsignale empfindet, wo man sieht, da gibt es Themen, die rumoren, die sind da, da müssen wir was tun, die kann man nicht wegdiskutieren, da gibt es Bedürfnisse, die irgendwie angesprochen werden müssen, da muss vielleicht auch was verändert werden. Wir sehen ja auch, die Arbeitswelt ändert sich sehr. Die Wünsche von Arbeitnehmern sind ja auch andere als noch vor 10 oder 20 Jahren in vielen Branchen und dass man hier also auch auf Unternehmen reagiert. Und ich glaube, hier kann man auch die Schwarmintelligenz noch stärker nutzen, dass man also nochmal stärker schaut im Gespräch, was wollen denn meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter und das dann eben auch würdigen.
Und was kann ich als Chef eines kleinen oder mittleren Unternehmens tun, um eine psychisch gesunde Umgebung für meine Mitarbeiter zu schaffen?
Also Geschäftsführer und Führungskräfte haben eine enorm wichtige Rolle dabei, weil sie das Klima des Arbeitens vorgeben. Sie geben die Rahmenbedingungen vor und sie sind eben oft auch Vorbild oder geben die Latte an, wie man zu arbeiten hat. Und allein wenn der Geschäftsführer oder der Vorgesetzte gerade bei Bürojobs um 23 Uhr noch eine E-Mail verschickt, dann ist das ein ganz schlechtes Vorbild, weil es eben die Erwartungshaltung weckt, wir müssen immer alle erreichbar sein. Oder ich bin faul in seiner Sicht, wenn ich da nicht direkt drauf geantwortet habe, sondern erst am nächsten Tag, sehr viel später. Und das Gleiche gilt, so könnte ich mir das in Ihrer Branche dann eben vorstellen, zum Beispiel für Baustellenbesichtigungen oder Besuche. Also wann ist der Geschäftsführer, wann ist die Führungskraft zum Beispiel auf der Baustelle, wann kommt sie vorbei? Ist sie morgens schon um 5 da und dann nochmal irgendwie auch um 22 Uhr, auch am Sonntag? Also wann wird eigentlich gearbeitet von dieser Seite her? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und eben Pausen sich zu nehmen, das ist ebenfalls ganz wichtig, dass Pausen ganz selbstverständlich dazugehören und dass es eben nicht gelobt wird, wenn Leute durcharbeiten und dann besonders viel geschafft haben, sondern dass es ein Klima entsteht, wo Pausen, Auszeiten, Erholungszeiten wichtig sind. Es ist ebenfalls ganz wichtig, Erfolge zu feiern, also das Erfolgreiche nicht als Normalzustand anzusehen, im Sinne von, na, dafür werden die Leute ja bezahlt, dass die das so machen, da muss ich sie ja nicht loben und muss da auch nicht was Besonderes machen, wenn sie da sehr gute Arbeit gemacht haben. Dafür dafür kriegen sie ihr Gehalt. Und dann sich nur zu melden, wenn irgendwas im Argen ist, das ist ganz wichtig. Und eben wirklich ein kommunikatives, vernetzendes Miteinander zu schaffen. Ich weiß nicht genau, wie der Ton auf Baustellen ist. Der könnte vielleicht auch ein bisschen rauer hier und da sein. Und da sind, glaube ich, dann ja eben auch Führungskräfte oder Geschäftsführer gefragt, zu gucken, was könnte denn hier in dieser Branche, in der ich jetzt eben arbeite, etwas sein, was uns aber nicht als Schauspiel vorkommt, wo wir jetzt irgendeine Rolle spielen, die gar nicht zu uns passt, aber was könnte eben dazu beitragen, dass die Menschen gut arbeiten können, weil aus meiner Sicht sind Führungskräfte und Geschäftsführer eben Leute, die dafür sorgen müssen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten fürs Arbeiten, dass die Leute möglichst unkompliziert arbeiten können und das Beste aus sich selbst abrufen können. Und da haben deshalb Führungskräfte eine ganz wichtige Funktion, wenn es um Resilienz geht. Und vielleicht noch der letzte Gedanke, ich glaube, es braucht auch ein Feingefühl dafür zu spüren, wenn es Mitarbeitern nicht gut geht, wenn die sich nicht aufgehoben fühlen im Team. Vielleicht auch, weil man sowas wie Mobbing mitbekommt oder schlechtes Reden über Leute, wenn man spürt, da haben sich Leute auf jemanden eingeschossen. Es ist ganz wichtig, eben nicht mitzumachen, nicht mitzuwitzeln über das Aussehen oder über bestimmte Merkmale von der Person und hier ganz feine Antennen zu entwickeln, ob jemand quasi ausgegrenzt wird, gemobbt wird, belastet wird und hier also auch zu intervenieren und auch deutlich zu machen, dass das nicht gewünscht ist und dass es so nicht funktionieren kann und so nicht gehen kann. Wir wissen zum Beispiel ja auch, dass Stress und auch ein nicht resilientes Verhalten zu mehr Arbeitsunfällen führt. Das heißt, auch aus dieser Perspektive heraus haben auch gerade in dieser Branche die Unternehmen ein großes Interesse hoffentlich eben für ein möglichst stressfreies Arbeiten, ein bewusstes, achtsames Arbeiten zu sorgen, wo sie resiliente, gestärkte Mitarbeiter haben.
Wir haben in dieser Ausgabe von First Grad nun einen großen Bogen geschlagen. Chris Jordans Dachhasen haben anschaulich gezeigt, wie Gesundheitsschutz und Spaß in einem Unternehmen einhergehen können. Die körperlichen Baustellen beleuchtete Dr. Helge Riepenhof. Gemeinsam mit Creaton hat er die Tour Fit für Morgen initiiert, die mit verschiedenen Aktionen rund um das Thema Primärprävention die typischen Problemzonen der Dachdecker in den Fokus rückt. Und René Träder ordnete die Aspekte der psychischen Gesundheit für uns ein. Vielleicht können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja den einen oder anderen guten Tipp mit in Ihren Alltag nehmen. Unsere Zeit ist an dieser Stelle nun um. Bleiben Sie gesund!